wenn ich jetzt wen sehe und ich denke, ich möchte genauso ausschauen wie diese Person und ich ernähre mich 1:1 wie diese Person, stehen die Chancen trotzdem wahnsinnig schlecht, dass ich deshalb genauso ausschaue.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Heute reden wir darüber, was passiert, wenn Mode, Social Media und Essen aufeinandertreffen. Mein heutiger Gast ist Paul Aaron Fischer, Model, Influencer, und Paul ist Teil einer Generation, die mit vielen Erwartungen an Aussehen und an Lifestyle aufwächst. Wir reden über Körperbilder, Essgewohnheiten und den Versuch einer Generation, den eigenen Weg zwischen Hype und Gesundheit zu finden. Bleibt also dran. Ich verspreche euch, das Gespräch wird ehrlich, überraschend und macht garantiert Lust auf mehr. Lieber Paul, herzlich willkommen bei Food Fact. Ich freue mich total, dass du dabei bist.
Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Ja, was haben wir denn heute für dich zum Verkosten? Lass uns mal starten mit etwas Spritzigem. Und zwar habe ich hier eine Sekonade.
Eine Sekonade?
Pink Grapefruit.
Okay.
Oder Blutorange. Was magst du denn probieren?
Pink Grapefruit.
Okay, dann mache ich jetzt mal auf.
Die Farbe spricht mich an.
Das ist natürlich auch eine ganz tolle Instagram-Farbe.
Ja, total. Dankeschön.
Bitteschön.
Riecht sommerlich.
Also, Prost.
Sommerlich finde ich das.
Ja, sehr ist eigentlich nicht mehr so schlecht. Ja.
Nein,
nicht so
mehr.
Süß.
Nicht so süß. Bisschen mit dem, also Blutorange ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen bitter. Ne?
Mich wundert ja, dass es mir schmeckt. Das ist nämlich ein Getränk, das wurde für Gen Z entwickelt.
Für Gen, wirklich?
Genau, es ist nämlich spannend. Der Hersteller hat das gemeinsam mit 2000 Vertretern und Vertreterinnen von Gen Z hergestellt. Es ist nicht nur für die Zielgruppe, sondern ist gemeinsam mit der Zielgruppe entwickelt. Und ich dachte, naja, das ist ja vielleicht was, was dich anspricht.
Ja, ich meine, ich kratze ja nur so an der Gen Z vorbei, aber... Aber ja, mir schmeckt es. Also sie haben ihre Aufgabe erfüllt, würde ich sagen.
Ja, naja, du hattest ja im Vorgespräch so ein bisschen erwähnt, dass du dich eher als Zennial betrachtest. Was bedeutet denn das?
So betrachte ich mich gar nicht, sondern das ist von meinem Jahrgang so 97, 98 tatsächlich die Bezeichnung. Und das sagt einfach, dass man so seinen Fuß quasi in beiden Lagern hat. Also... Ich bin ein reger TikTok-Nutzer, ich kenne die Trends sozusagen, ich ziehe mich auch jetzt mit den neuen Modetrends an, also in dem Sinn schon Gen Z, aber ich bin trotzdem jetzt mit Videokassetten quasi groß geworden und ohne Internet und ohne Handy und in dem Sinn irgendwie im Bereich Millennial. Und das, ja, also ich stehe dazwischen drin und es gibt tatsächlich den Begriff Zillennial dafür.
Aber gibt es was diese Zwischengruppe im Essverhalten unterscheidet von den anderen?
Im Essverhalten? Ich würde sagen, dass das gerade die Gruppe ist, die wirklich schon wahnsinnig vieles so... Ernährungsströmungen und Trends einfach mitgemacht hat. So. Also wenn man über diese gesamte Zeit, also da im Internet schon einfach viele Trends aufgekommen sind und man die alle gesehen hat. Also ich glaube, man ist mit Veganismus und Low-Fat groß geworden und ist jetzt irgendwie bei vielleicht da Gottesnahrung oder irgendwelchen neuen Food-Trends angekommen. Also.
Aber würdest du sagen, das ist auch eine Generation, wo vielleicht auch so dieses ganze Thema Ethik und Nachhaltigkeit hochkam?
Bestimmt. Also mir kommt vor, das ist ja unter den jungen Leuten, Gott sei Dank, auch immer wichtiger. Und es gibt ja da auch immer neuere Erfindungen und solche Sachen, die ja wahnsinnig spannend sind.
Wenn wir jetzt über Gen Z, Millennial, also diese ganzen Generationen sprechen, fällt ja schon auf, dass Essen, Lifestyle, Identität sehr miteinander verschmelzen. Mhm. Wie nimmst du das denn wahr?
Ja, also ich kann das so unterschreiben. Ich habe das Gefühl, es gibt in unseren Generationen einfach gewisse Trends und gewisse Strömungen und da quasi das sind dann so gesamtheitliche Trends, die übernehmen dann alles. Also ein Paradebeispiel wäre jetzt so quasi die Clean Girl Aesthetic so unter Gen Z-Leuten. Das ist so, wenn du dich ganz zurückhaltend quasi anziehst, das sind ganz zurückgehaltene Farben, beige, weiß und so weiter. Also das spielt da rein, dann die Hobbys spielen da mit rein. Das ist dann alles, was eben so gesund und schick und schon luxuriös, aber zurückgenommen luxuriös, also Die Hobbys sind dann Pilates oder ganz normal Kaffee trinken oder Matcha passt da gut rein. Und dann fällt da eben genauso auch die Ernährung dann mit rein. Das sind dann auch, die Ästhetik steht ganz weit im Vordergrund. Das sind unaufgeregte, aber trotzdem aufgehübschte, ästhetische und sehr gesunde Mahlzeiten, die man dann hat. Das sind dann die Smoothie Bowls oder der Avocado-Toast und was weiß ich nicht.
Was mir auffällt, du isst ja und kochst ja sehr oft alleine. Jetzt ist aber Essen ja eigentlich was man oft in Gemeinschaft macht. Ist das gemeinschaftliche, der gemeinschaftliche Essensmoment, Dinnerparty, Streetfood-Festival, ist das was für die Generation eigentlich gar nicht so wichtig ist?
Doch, total.
Zumindest total. Online oder im Bild?
Total. Ich finde, das ist aber sehr getrennt einfach voneinander. Das ist einerseits die eigene Ernährung, die ist sehr, sehr bedacht, sehr selbst gekocht, irgendwie sehr auf sich selbst zugeschnitten. Und dann sind die Food Festivals, das Essen gehen, die Events und was weiß ich nicht was. Das ist dann mehr einfach das Hobby. Das ist eben ein Event dann, zu dem man in dem Sinn geht. Und das ist getrennt voneinander.
Und das ist wahrscheinlich auch schwieriger, online zu inszenieren, oder?
Ja, also es sagt irgendwie weniger aus. Also man kann dann schon online das inszenieren, aber das ist dann mehr so ein Lifestyle-Ding. Schaut, auf welche Events ich gehe oder schaut, was in der Stadt wo los ist. Das ist aber eine ganz andere Sparte als jetzt irgendwie das gesunde Leben, das Healthy Living und die Food-Ästhetik.
Jetzt haben wir ja ein bisschen über Lifestyle gesprochen. Jetzt interessiert mich natürlich, du bist ja als Beruf auch Model. Wie wirkt sich denn dein Beruf, das Essverhalten aus?
Ja, also der Beruf als Model ist sehr ausschlaggebend für die Ernährung. Grundsätzlich einfach deshalb, weil als Model ist mein Körper und die Verfassung, in der mein Körper ist, quasi das Ausschlaggebende, das Wichtige. Das ist mein Marktwert, nachdem ich dann halt gebucht werde von Kunden. Das bedeutet, wenn es jetzt in meinem Leben gerade mehr ums Modeln geht, jetzt gerade war ich zum Beispiel einen Monat lang in Istanbul fürs Modeln, dann ist das quasi koexistent, also Modeln und Ernährung quasi spielt zusammen. Es ist ein täglich und bei jeder Mahlzeit in meinen Gedanken, dass das alles zusammen stimmen muss, dass das alles für meinen Körper und für meine Ziele zusammenspielen muss. Das heißt, es ist sehr eng verwoben. Ja.
Aber Modeln steht ja auch oft so unter dem Generalverdacht, Schönheitswahn, ungesunde Diäten, Essstörung. Wie gehst du damit um? Wird das dann auch auf dich projiziert?
Ja, natürlich. Also die Branche hat diesen Ruf und ich finde, den hat sie zum Teil auch zu Recht. Das muss ich schon sagen. Also du kommst dann quasi, sagen wir, in eine Modestadt, du sitzt dort mit anderen Models und du denkst dir vor, hey, ich schaue eigentlich eh gut aus, ich bin gut durchtrainiert. Du sitzt dann mit anderen Models und du hast dann sofort das Gefühl, nein, Alter, da passt gar nichts bei mir. Ich muss da noch weniger werden. Meine Haut schaut nicht gut aus und so weiter. Und es wird ja auch von allen Seiten suggeriert. Also erstmal, wenn man mit anderen Models ist, dann ist man so in einer Bubble fast schon, wo alle sehr bedacht auf die Ernährung sind und das quasi bauscht sich dann gegenseitig auch noch auf. Und es ist halt auch, dass Agenturen und Kunden, die meinen das jetzt auch gar nie böse jetzt, aber es ist einfach Teil von deren Arbeitsalltag, dich auf deinen Körper zu reduzieren, unter Anführungszeichen, wenn ich das sagen kann. Also dir zu sagen, hey, bei deiner Brust, bei deinem Bauch, da müsste ein paar Zentimeter weg, da müsste das irgendwie fester werden. Kunden werden dir sagen, hey, deine Maße passen da nicht.
Das stimmt, das passiert,
ja. Natürlich, das ist ja aha, das ist ja von denen auch überhaupt nicht in dem Sinn böse gemeint, sondern das ist einfach so, dass die möglichst effizient arbeiten können. Wenn du ein Modelabel bist, dann machst du deine neue Kollektion, die machst du alle in einer Größe und dann bist du darauf angewiesen, dass die Models da reinpassen. Das heißt, die müssen, die haben eine Größe, da muss das Model reinpassen. Wenn du da nicht die richtigen Maße dafür hast, dann kannst du den Job nicht machen. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so ein tussiges Rumgetue von, du musst aber irgendwie jetzt dünner werden, sondern es ist relativ pragmatisch die meiste Zeit einfach, diese Maße müssen da sein, dieser Körperbau, wenn es jetzt um Unterwäsche oder Bademode geht, dieser Körperbau muss da sein und dazu musst du das und das machen.
Aber hast du mal selber schon erlebt, dass dir zum Beispiel irgendein Essverhalten aufgedrängt wurde? Also, keine Ahnung, isst keine Schokolade, isst keine Banane, isst dieses, keine Kartoffeln?
Nicht explizit, also so ausgesprochen. Es ist dann irgendwie Ja, es ist mehr so ein Selbstläufer. Also man ist dann eben mit den anderen Models, man sieht, die schauen besser aus in manchen Dingen, dann fragt man die, wie die sich ernähren und so weiter. Und dann kommt man da auf Ernährungsweisen von anderen Models, die man dann selbst unbedingt ausprobieren will. Es ist jetzt, also da kommt mir vor, hat die Modelbranche schon auch ihre Lektion gelernt, so aus den 90ern, dass sie da einen schlechten Ruf gehabt haben, ist, dass sie jetzt sehr vorsichtig damit geworden sind, jetzt irgendwie Models genau zu sagen, was sie irgendwie essen sollen und so. Also ich habe das schon von Agenturen irgendwie, da war ich in einem Model-Apartment, da haben sie auch gesagt, hey, der eine, der wäre so perfekt vom Körper her, vielleicht tausch dich einfach mal mit dem aus, wie der das macht und so weiter. Also solche Sachen schon, aber dass jetzt irgendwer sagt, du sollst keine Bananen mehr essen, habe ich auch gehört schon, dass das passiert, aber ist mir noch nicht passiert.
Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, wow, also genau so möchte ich ausschauen, oder die vielleicht denken, das muss ich essen, damit ich so ausschaue?
Dem würde ich sagen, hör auf, so zu denken. Das wird niemals so umsetzbar sein. Also das ist ja auch so ein bisschen die Grätsche mit meinem Social Media und so weiter, aber der Gedankengang von, wenn ich so esse wie du, werde ich aussehen wie du, ist ja eigentlich unsinnig. Es ist die Leute haben oft nicht am Schirm, wie viel Genetik jetzt zum Beispiel ausmacht, wie viel Lifestyle jetzt von dem Ganzen ausmacht, dein Training, wie dein Berufsalltag ist und so weiter. Also diese ganzen Faktoren, die Ernährung ist da ein kleiner Teil davon. Und wenn ich jetzt wen sehe und ich denke, ich möchte genauso ausschauen wie diese Person und ich ernähre mich 1:1 wie diese Person, stehen die Chancen trotzdem wahnsinnig schlecht, dass ich deshalb genauso ausschaue. Also würde ich der Person sagen, denk nicht so.
Wenn wir über Modeln und Essen reden, denke ich natürlich auch an Heidi Klum, die demonstrativ in den Burger beißt und demonstrativ ihre Pommes isst. Ja. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Frauen und Männern?
Ja, absolut. Also die Frauen haben es viel härter als wir noch. Also wir haben es schon zum Teil hart, aber die Frauen haben es noch viel, viel härter, ja. Und Heidi Klum, ja, also ich würde sagen, das ist so mit Germany's Next Topmodel irgendwie aufgekommen und da ist sie einfach so in ihrer performativen Persona drin, wo sie einfach versucht, so auf der Oberfläche diese Model-Klischees aufzubrechen und dann hat sie Plus-Size-Models oder Trans-Models oder isst eben ganz viel und ich glaube, damit versucht sie auch einfach ihr eigenes Image so ein bisschen zu reinigen, weil es gibt da, wenn man sich die Germany's Next Topmodel-Folgen aus den, weiß nicht, frühen 2000ern anschaut, dann hat sie ja auch da auf den Leuten herumgehackt und ich glaube, sie will einfach dieses Image loswerden.
Das heißt, sie dreht sich dann um und spuckt den Burger aus?
Das weiß ich nicht, also das ist ja auch, das kann gut sein und ich glaube, dass sie einfach ihre Performance da abliefert und dass das nicht so viel mit der Person hat, die sie zu tun hat, die sie wirklich ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich ihr jetzt nicht zutrauen würde, dass sie sich tatsächlich so ernährt. Das ist ja manchmal auch so das Gemeine. Manche Leute haben einfach genetisch bedingt einen quasi jetzt perfekten Körper fürs Modeln und müssen sich da jetzt gar nicht großartig um ihre Ernährung scheren. Und das gibt's immer wieder. Also ich, wie gesagt, in Istanbul, da war jetzt auch ein Mädel aus Thailand. Irrsinnig dünn, perfekter Körper fürs Modeln, isst, was sie will. So,
also beneidenswert.
Beneidenswert, ja. Gemein.
Männliche Models zeigen sich ja oft so beim Sport, Muckibude, Fitness, Kraftsport. Warum zeigst du dich denn so oft mit Essen?
Warum zeig ich? Ach, ich habe da einfach so ein bisschen meine Nische gefunden. Das war so eine Kombination aus, was macht mir Spaß, was kann ich gut und was kann ich gut inszenieren auf Social Media. Und irgendwie, mein Training war auch was so, was ich nicht unbedingt breittreten wollte oder antasten wollte. Mein Training war für mich immer so ein bisschen therapeutisch und das wollte ich da jetzt eigentlich auch gar nicht groß breittreten. Bei mir ist es einfach mit dem Essen. Ich habe gemerkt, da finde ich meine Leute, die das interessiert. Da weiß ich, wie ich das gut in Szene setze. Da habe ich viele Ideen, was ich machen kann. Und deswegen, ich habe auch Trainingsvideos schon gepostet, aber es hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht.
Das Essen, das du zeigst, das ist ja sehr fancy, das ist ja sehr schick. Ja. Aber wenn ich jetzt gerade so in Deutschland schaue, auf dem Straßenfest, ja, da essen dann die meisten Burger, Bratwürste, schmeiße ich das Bier rein. Also es ist ja jetzt für mich nicht so männlich konnotiert. Ne? Also wie gehst du damit um? Hast du das mal überlegt, dass du jetzt mal, keine Ahnung, ein Schnitzel-Semmel zeigst?
Das habe ich mir bestimmt nicht überlegt. Nein, ich finde erstens dieses diese Kontraste total spannend eigentlich. Also was mich generell angeht zwischen Maskulinität und Femininität für mich. Und das spiegelt sich in vielen Sachen, die ich mache, wieder. Und das wird überhaupt nicht zu mir passen, wenn ich da jetzt so übermännlich konnotierte Lebensmittel irgendwie da jetzt herzeigen will. Und ich bin, allen voran bin ich ein Ästhet und ich finde diese klassischen, jetzt deutschen Standl-Produkte irgendwie da, ich finde die einfach unfassbar unästhetisch.
Oder irgendwelche Milchshakes, ja, oder wie heißen die? Oder ja, irgendwelche Proteinshakes oder sowas. Das sieht man bei dir auch nicht, ne?
Nein, das ist aber auch überhaupt nicht die Schiene. Das wäre jetzt so eine Pumper-Fitnessstudio-Richtung, in die es bei mir überhaupt nicht gehen soll. Bei mir ist schon die Ästhetik, der Geschmack, der Genuss, das steht bei mir im Vordergrund und nicht Resultate und auch nicht jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, nach dem Feiern gehen Nahrung, die man sich irgendwie reinknallt.
Aber gibt es was, wo du sagst, das ist eigentlich überhaupt nicht ästhetisch und das schmeckt man trotzdem?
Natürlich, sicher.
Na was denn?
Ach, was ist... Also, es ist ja, es ist nicht Teil von meinem Social Media, aber ich finde es so Burger oder so ein Würstelstand, Würstel, ich finde das total super. Also, ich esse das, okay, wenn ich esse, total gerne. Ich esse es jetzt nicht oft. Aber in meinem Leben jetzt ist jetzt die Ästhetik nicht zu 100% immer da.
Mir hat mal ein Fotoredakteur gesagt, in unser Magazin kommt weder Reis noch Fisch, weil Fisch sieht man da die Augen und Reis schaut aus wie Maden. Für mich als Risolier, also als Reisexperten, ist das natürlich harter Tobak, yeah, aber
das ist
ja
gemein.
Reis wäre ja an sich ein gesundes Essen, ne, was man ganz gut zeigen könnte. Ich hatte unlängst im Podcast die Miri am Krug. Die Miri macht Ernährungsberatung für Sportler, und da interessiert mich natürlich, wie gehst du denn mit diesem ganzen Thema Makronährstoffe, Proteine, Kohlenhydrate, Fette im Alltag um? Ist das was du trackst?
Ja.
Oder wie machst du das?
Ich habe tatsächlich vor kurzem geschaut, ich habe auf meinem Handy die App Yasio. Die verwende ich zum Kalorien- und Makros-Tracken, und ich habe geschaut und ich habe jetzt die App für 470 Wochen auf meinem Handy installiert. Also ich weiß nicht genau, wie viele Jahre das am Ende dann sind, aber ewig lang. Das heißt, Kalorien-Tracken, Makros-Tracken, zu 80% der Zeit würde ich sagen, ist das mein tägliches Leben. Also
ist das stressig?
Nicht mehr. Es ist für mich so indoktriniert, es ist für mich so zur Gewohnheit geworden, also es stresst mich überhaupt.
Also keine Schokolade zwischendurch?
Wohl doch, explodiert. Wie gesagt, eben 80%. Es gibt dann Momente, wo man im Urlaub ist, um Weihnachten herum, einfach mal so eine Woche oder ein paar Tage, wo man es
um Weihnachten herum? Wo ist der Revolver? Ich will mich umbringen.
Naja, eben, das sind dann so die Momente, wo man es nicht mehr trackt, so auf die Art. Also eben so wie 80% der Zeit mache ich das, aber für mich ist es tatsächlich, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, aber für mich ist es tatsächlich eher stressig geworden, nicht zu wissen, was ich esse.
Wirklich?
Ja, also ja. Das ist, da gehen wir jetzt vielleicht auch in meine Psyche rein, aber ich habe das irgendwann gemerkt, da war ich bei einer Freundin und sie hat Nudeln gekocht und sie hat einfach aus der Packung in den Topf die Nudeln reingeschüttet. Und in mir hat sich tatsächlich irgendwas dagegen gesträubt zu sein. Sie hat das nicht abgewogen. Sie weiß nicht, wie viel Gramm das sind. und also das sind dann so meine Spinnereien. Und mir geht es psychisch auch gut mit dem Ganzen. Aber quasi so für mich ist es eher stressig, nicht zu wissen, was ich esse, als dass ich das jetzt jeden Tag tracken muss.
Na gut, vielleicht sollte ich besser das Trinken tracken, weil ich süffel da fröhlich die Prosecco-Limonade.
Ja, verstehe ich, die ist auch lecker.
Auf nüchternen Magen, naja.
Na gut.
Das kann ja dem Gespräch nicht schaden. Sag mal, neben dem persönlichen Ernährungsstil und dem Modeln, welche Trends inspirieren dich denn wirklich? Und bei welchen denkst du, oh, das ist ja eigentlich ein Blödsinn?
Ich würde sagen, mich inspirieren alle Trends zum gewissen Punkt. Und ich habe das Gefühl, die meisten Trends oder fast alle Trends schießen dann irgendwo übers Ziel hinaus, wo ich es dann wirklich blöd finde. Also ich nehme von vielen Trends was mit. Ich finde, da sind oft tolle Ideen dabei. Das sind neue Sachen zum Ausprobieren und so. Und es gibt dann aber trotzdem irgendwie so ja, ich weiß nicht, Strömungen von den gewissen Trends, die mit dann, wo ich das dann auch verwerflich finde oder mit, wo mir es total auf die Nerven geht.
Zum Beispiel, also gibt es irgendwas, wo du sagst, oh Gott, Gott sei Dank ist das wieder weg?
Gott sei Dank ist das, ja, genug. Also bei jedem Trend, also ich finde so Veganismus zum Beispiel, finde ich total toll. Ich finde moralisch ist das mit Abstand das Beste, was man machen kann. So. Aber wenn es jetzt in Richtung von ganz High Carb, Low Fat, Raw Veganism geht und die Leute dann irgendwie sich auf einen Schlag 15 Bananen reinhauen und dann so tun, als wäre das, wie sich Menschen ernähren sollen, dann finde ich das absolut, dann finde ich das nicht gut. Nicht gut. Und dann finde ich das auch verwerflich so in dem Sinn.
Und hast du auch schon mal was probiert, wo du sagst, okay, das ist zwar trendig, aber das funktioniert eigentlich gar nicht?
Ja, also, weil du es angesprochen hast, das Cloud Bread. Ich finde, es gibt so ein paar Trends, die halt wirklich ausgelegt sind auf Social Media in dem Sinn, weil sie halt ausschauen, aber dann nicht schmecken. In dem Sinn, das Cloud Bread wäre jetzt zum Beispiel so ein Kandidat, das funktioniert im Videoformat, du kannst es dann zeigen und dann ist da so ein Brotleib und der hat dann irgendwie nur 80 Kalorien und du denkst dir, boah, super, und dann machst du es nach und dann denkst du, ja, schmeckt halt aber noch gar nichts irgendwie und das befriedigt meine Gelüste nach Brot überhaupt nicht und das schaut halt so aus, aber funktioniert in echt dann weniger, für mich zumindest.
Ich habe letztens so einen Beitrag über Haferkleie gesehen, da gibt es ein Startup in Berlin, die alles mit Haferkleie, eben auch das Brot machen und die sagen, also das ist der nächste Trend, ja, also das wird Haferkleie kommen. Ja. Gibt es irgendwas, wo du das Gefühl hast, sowas wird mal in den nächsten Jahren besonders groß werden?
Ich habe tatsächlich, wie ich hergefahren bin, darüber nachgedacht, was könnten die nächsten Foodtrends sein. Ich hoffe, für mich zumindest, dass diese laborgezüchteten Fleischsachen, dass das irgendwie was werden könnte. Das finde ich total super. Ich glaube, jetzt, wo ja wieder so ein fleischlastiger Trend war, ich glaube, das wird dann wieder in die andere Richtung ausschlagen und wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr pflanzlich werden, irgendwie ein bisschen mehr ökologisch. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber sonst, ich finde das wahnsinnig schwer vorauszusagen, was da kommen könnte.
Aber wenn du was teilst und wenn du was postest, was du gerade kochst, hast du doch das Gefühl, du hast eine bestimmte Verantwortung?
Ja, absolut. Also ich hab bestimmt eine gewisse Verantwortung und eh auch so ein bisschen einen moralischen Konflikt manchmal, weil ich eben das, zum Beispiel auf YouTube habe ich das Thema angesprochen mit dem Thema Genetik und Ernährung und so weiter. Also, dass viel von deiner Körperkomposition, von deiner Ernährung abhängt, dass du deine Ernährung auf dich umstellen musst und auf dich abstimmen musst. Und dann ist es aber bei mir auf Instagram so, okay, ich zeige, was ich an einem Tag esse. Im ersten Clip von diesem Video zeige ich meinen Körper und dann zeige ich, was ich esse. Und damit suggeriere ich dann schon so schaue ich aus und so esse ich. Und dann unterschwellig halt auch, wenn du dich so ernährst, dann könntest du so ausschauen wie ich. Und ja, und das ist dann eben, ja, ein bisschen moralischer Konflikt für mich.
Wenn das Sinn macht. Jetzt hast du ja angesprochen, zellkultivierte Produkte, zellkultiviertes Fleisch. Glaubst du, hat das eine Chance? Würdest du sowas zum Beispiel selber essen?
Total. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil für mich persönlich wäre jetzt dieser Spagat von nicht, also quasi moralisch auf der richtigen Schiene zu sein und nicht mehr Tiere zu essen, nicht mehr dazu beizutragen, dass Tiere geschlachtet werden. Dazu gäbe es jetzt quasi die veganen Ersatzprodukte. Da war mein großes Problem aber immer die Nährwerte. Vegane Ersatzprodukte, finde ich, kriegen mittlerweile die Konsistenz von Fleisch sehr gut hin, kriegen den Look und auch den Geschmack. Es schmeckt mir auch, ich finde das super. Aber die Nährwerte passen nicht. Ich habe noch nichts gefunden, wo ich da hinkomme. Also, dass das den gleichen Proteingehalt, gleichen Vitamingehalt und die gleichen Kalorien jetzt wie Fleisch hat, da habe ich nichts gefunden, was da irgendwie, auch jetzt von der Bioverfügbarkeit von den Proteinen und so weiter, das kommt da irgendwie nicht hin. Vielleicht kommt das noch, wer weiß. Aber die veganen Ersatzprodukte, die waren es fast, aber die waren es für mich nicht. Also nicht Grund genug, um umzusteigen. Und Petrischalenfleisch wäre jetzt genau das, was ich suchen würde. So. Also was Fleisch ist, mit allen Sachen, die Fleisch eben hat, also allen Nährwerten, Bioverfügbarkeit, Proteinen, Makronährstoffen und so weiter, aber eben nicht darauf angewiesen, dass Tiere sterben.
Aber das finde ich jetzt interessant. Das heißt, du denkst auch gar nicht dran, da könnte jetzt irgendein Tier oder irgendeine Zelle in deinem Magen weiter wachsen. Also oft hat man ja dann so irrationale Bilder, oder? Das kommt aus einer, aus dem Labor.
Ja, also ich finde, ja, also wahrscheinlich ist es so die ersten Male schon etwas schräg irgendwie, wenn man sowas isst und dann schaut das irgendwie auch so künstlich gemacht ist, aber es ist trotzdem Fleisch und dann hat man vielleicht da irgendwie so einen dystopischen Film laufen. Aber ich glaube, das ist eine Sache der Gewohnheit irgendwie. Ich glaube, da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Mhm. Und wir haben ja genügend Sachen, die quasi in Laboren unter Anführungszeichen zusammengeschustert werden, die wir uns Länge mal Breite reinstopfen, wo uns das überhaupt nicht stört. Also von dem her ist es, glaube ich, am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube, da würde ich mich schnell dran gewöhnen.
Das stimmt. Da muss ich immer lachen über die Veganer-Feinde, die dann sich das chemisch total kontaminierte Toastbrot reinstopfen, ja, und dann also sagen, oh, was ist denn da alles in dieser veganen Wurst drin?
Ja, da brauchen wir gar nicht anfangen.
Du, jetzt sind wir ja schon ziemlich in der Zukunft. Wenn du selber jetzt für dich in die Zukunft schaust, wie stellst du dir denn vor, dass du so mit 40 oder 50 isst? Also was wirst du essen? Glaubst du, hat sich da dein Essverhalten geändert?
Ich kann ich nicht sagen, aber ich glaube nicht großartig. Also natürlich nach und nach verändert sich der eigene Geschmack irgendwie. Ich glaube auch, dass ich mit meinem Körper ein bisschen relaxter bin, wenn ich dann 40, 50 bin. Es wäre zu hoffen. Aber ich weiß es auch nicht.
Ich kann dich beruhigen, es ist nichts.
Gott sei Dank, das wollte ich jetzt hören.
Wird nur immer frustrierender.
Ja, okay. Es wird nur ja, vielleicht wird es noch verkrampft. Das wäre ja auch nochmal was. In dem Sinn glaube ich nicht, dass ich da großartig bin. Ich finde mich sehr angekommen. Ich finde, ich habe eine gute Balance irgendwie gefunden. Mal mehr, mal weniger, aber generell schon. Wie gesagt, wenn da so neue Sachen, ich meine, so lange in die Zukunft, jetzt kommen diese ganzen Abnehmen-Spritzen wie Ozempic kommen irgendwie auf, es kommen laborgezüchtete Fleischsachen und was weiß ich nicht, was alles aus, wer weiß, was sich da verändert, aber jetzt am Grundgerüst würde ich bei mir nicht sagen.
Das heißt, du würdest sagen, es kommt ja alles schneller, als man glaubt, oder?
Ja, also jetzt gerade kommt, also da machen wir ein Fass auf, da kommen wir wahrscheinlich, können wir morgen heimgehen, wenn wir das alles durchbesprechen wollen, aber mit KI, also mit künstlicher Intelligenz und mit den Durchbrüchen, die sie jetzt gerade bei eben wie Ozempic oder diesen Abnehmen-Spritzen, diesen Hämmern da gemacht haben, da wird sich rasant so viel verändern.
Ja, lieber Paul, das bleibt also spannend. Vielen Dank für deine Offenheit, die ganz tollen Einblicke vom Selenial Food Culture bis hin zu den Model Trends. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Bin gespannt, ob die Sekundade dann vielleicht auch mal irgendwann am Runway auftaucht. Dann sage ich jetzt nochmal Prost.
Prost.
Oder irgendwo anderes. Danke und bis bald.
Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
Das war's für heute von Food Fact. Spannend zu hören, wie Paul mit all dem Druck seiner Branche umgeht und gleichzeitig auch seinen eigenen Zugang zu Ernährung und vor allem Genuss gefunden hat. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Erfahrungen gemacht. Schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt. Und wenn ihr Lust habt, unterstützt den Podcast mit einem Abo oder einer Bewertung. Das macht es möglich, weiterhin solche Gespräche zu führen. Vielen Dank. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.